Detektor FM. Zurück zum Thema.
Wir haben im Programm bereits über den sogenannten Dschungel von Calais berichtet. Mittlerweile wurde dieses illegale Flüchtlingscamp brutal geräumt. Ärzte ohne Grenzen hat ein neues Camp errichtet, damit die Geflüchteten in Zukunft im Trockenen hausen können. Kaum ein Drittel aller in Frankreich lebenden Flüchtlinge ist bisher in offiziellen Aufnahmeeinrichtungen untergebracht, weil es schlicht zu wenige davon gibt. Der Großteil muss in illegalen Camps unter meist unwürdigen Bedingungen leben. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Geflüchtete keinen Zugang zu Informationen oder Registrierungsstellen erhalten. Die französische Regierung unternimmt indes wenig, um diese Situation zu verbessern. Staatliche Aufgaben müssen so von NGOs und Freiwilligen erledigt werden. Warum die französische Politik kaum auf die Zustände im Land reagiert und was das mit der politischen Großwetterlage in Frankreich grundsätzlich zu tun hat, darüber spreche ich jetzt mit dem Autoren und Juristen Bernard Schmidt. Guten Tag, Herr Schmidt.
Guten Abend.
In Frankreich gibt es ja auch so etwas wie ein Asylgesetz. Oder zumindest auf dem Papier ist es so, dass Asylbewerber bestimmte soziale Rechte haben, wie mit ihren Familien auch. Warum ist es aber so schwer, diese Rechte überhaupt zu beantragen in Frankreich gerade?
Also es ist natürlich in der Realität eine Frage des politischen Willens. Der Staat redet sich seinerseits heraus, dass er mit einer so großen Zahl von Asylgesuchen konfrontiert sei, wobei wir sprechen da tatsächlich von anderen Dimensionen als in Deutschland. Also im vergangenen Jahr waren es ca. 85.000 Menschen, die einen Asylantrag in Frankreich stellten. In Deutschland, wie Sie wissen und wie auch die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, war die Zahl ca. um den Faktor 10 größer im vergangenen Jahr 2015. Also es bleibt tatsächlich im Endeffekt bei einer Frage des politischen Willens. Wobei das Besondere an Calais und Dunkerque ist, dass es sich dort um Menschen handelt, die eigentlich nicht einen Asylantrag in Frankreich stellen wollen, sondern die auf die britischen Inseln übersetzen möchten, die aus diversen Gründen nicht in Frankreich bleiben möchten. Erstens, weil es tatsächlich so ist, wie Sie schilderten, dass insbesondere die Unterbringung und das materielle sich kümmern um Asylbewerber nicht nur schlecht ausfällt, sondern sogar illegal, wie der oberste Gerichtshof, der Conseil d'État, vor nunmehr 7 Jahren feststellte, der den französischen Staat verurteilte, weil der Conseil d'État sagte, die Tatsache, dass Frankreich ein Asylgesetz aufweist und die Genfer Konvention zum Asylrecht unterschrieben hat, verpflichtet den französischen Staat zu einer Reihe von Dingen. Und zu diesen Elementen gehört eben nicht nur eine Asylprozedur, ein Verfahren zur Anerkennung bereitzustellen, sondern auch für die Dauer des Verfahrens ein Minimum an materieller Versorgung bereitzustellen, insbesondere Unterkünfte für Asylsuchende, sofern sie nicht über Familie verfügen. Also die Tatsache, dass dieses System so schlecht funktioniert und die Leute tatsächlich zum Teil, was Unterbringungen betrifft, auf sich allein gestellt bleiben, aber auch die Tatsache, dass Leute zum Beispiel aus britischen Ex-Kolonien kommen oder Familie oder anderen Anhang in Großbritannien haben, das sind alles Faktoren, zusammen mit dem britischen Arbeitsmarkt, der doch relativ offen ist, auch für Migranten, die dafür sorgen, dass es einfach Leute gibt, die ihren Asylantrag oder sonstigen Aufenthaltsantrag gerne in Großbritannien stellen würden.
Aber es gibt ja auch eine Abschreckungspolitik, die Frankreich selbst fährt, oder nicht?
Absolut, natürlich. Also die Politik ist eine Abschreckungspolitik, die ihre Früchte darin trägt, dass viele Leute gar nicht ihren Antrag in Frankreich stellen wollen. Also das lässt sich darin ablesen, wie diese Abschreckungspolitik sich auswirkt, dass eben es eine Reihe von Leuten gibt, die am Ärmelkanal nur darauf warten, auf die britischen Inseln übersetzen zu können. Mhm. Das merkt man aber auch daran, dass Frankreich sich verpflichtet hat, 2.000-3.000 im vergangenen Jahr Migranten aus Deutschland zu übernehmen, als die Diskussion darum anfing, über Verteilungsquoten innerhalb der EU. Aber als sozusagen das Angebot veröffentlicht wurde, ihr könntet euren Asylantrag in Frankreich stellen, sozusagen ihr würdet von Frankreich aus Deutschland übernommen, da gab es schlicht keine Bewerber und Bewerberinnen jedenfalls, und bei weitem nicht in der Zahl von 3.000, zu deren Aufnahme der französische Staat sich bereit erklärt hatte. Deswegen, weil sich herumgesprochen hatte, wie abschreckend tatsächlich diese Politik gestaltet wird. Aber das ist, wie gesagt, eine Frage politischen Willens.
Mhm. Frankreich sucht ja auf europäischer Ebene den Schulterschluss mit Merkel einerseits. Andererseits will der Regierungschef Valls keine neuen Flüchtlinge mehr aufnehmen. Wie kommt es, dass so ein harter Kurs, der einen ja fast an osteuropäische Verhältnisse erinnert, sich in Frankreich offenbar durchsetzt? Was ist da los?
Also Valls hat seine Äußerung ein bisschen dementiert und gesagt, er sei falsch übersetzt worden. Er habe gesagt, Europa könne nicht mehr so viel Flüchtlinge wie bislang aufnehmen. Aber er tendiert tatsächlich in die Richtung, so wie seine Aussage auch interpretiert wurde. Er hat ja auch vor einem Monat, als er sich in der zweiten Februarwoche in München aufhielt, in einer Weise geäußert, in der er Angela Merkel deutlich von rechts kritisiert hat. Wobei Manuel Valls, der Premierminister, ein ganz beinhart rechter Sozialdemokrat, der steht auch noch rechts vom Staatspräsidenten François Hollande. Also es gibt auch Differenzen zwischen den beiden. Aber ich glaube, dahinter steht natürlich der Wunsch, sozusagen in der französischen politischen Landschaft sich zu behaupten und die Vorstellung, man könne der extremen Rechten, die ja bekanntlich im Aufschwung ist, der Front National hatte im vergangenen Jahr bei den Regionalparlamentswahlen Wahlergebnis in Höhe von 28% der abgegebenen Stimmen. Und Valls gehört zu den Leuten, die glaubten, dass wenn man den rechten und rechtsextremen Strömungen entgegenkommt, dass man ihnen dann das Wasser abgräbt. Ja. Was aus meiner und nicht nur meiner Sicht ein schwerer Irrtum ist, weil man sozusagen denen erst Glaubwürdigkeit gibt, indem man zum Beispiel ihnen zustimmt darin, dass tatsächlich nicht soziale Probleme, sondern zum Beispiel ein angebliches Migrantenproblem das wichtigste Problem des Landes darstellen würden. Aber Valls lebt in dieser politischen Vision. Er hat diese politische Optik.
Gut, wir haben viel gehört in der Vergangenheit über den Front National, auch über die Kommunalwahlen dort. Mhm. Was macht denn eigentlich die französische Linke? Von der hört man gar nichts, auch nicht im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise.
Also es gibt Proteste, die waren aber tatsächlich schwach. Zum Beispiel in Paris demonstrierten 500 Menschen. Also heute Nachmittag demonstrierten in Paris 50.000 Menschen. Da geht es um das Arbeitsgesetz. Also das sind auch berechtigte Proteste. Aber die Solidarität ist tatsächlich extrem schwach. Also bei der Linken muss man natürlich unterscheiden zwischen institutionalisierten Linksparteien, linksradikalen Gruppen und linken Basisinitiativen. Von den letzten beiden gibt es Proteste, aber die tatsächlich nicht so greifen wie im Moment die Gewerkschaftsproteste in Frankreich zu greifen scheinen, aber die sind tatsächlich in der Gesamtgesellschaft relativ isoliert. Was die Linksparteien betrifft, also die Sozialdemokratie regiert ja, die wird in Frankreich auch formal zu den Linksparteien gezählt, die unterstützt die Regierungspolitik, aber sagen wir mal, der Front de Gauche, der mit der Partei Die Linke vergleichbar ist, protestiert verbal schon auch gegen diese Politik und erklärt sich solidarisch mit den Migranten.
Einerseits ist natürlich die Arbeit oder die Reaktion auf diese Flüchtlingspolitik in Frankreich ein Gradmesser. Ein anderer Gradmesser für eine Linke sind natürlich die Notstandsgesetze, die ja immer noch in Kraft sind. Und auch hier hält man sich doch sehr zurück oder dringt nicht durch mit Kritik oder Protesten dagegen, obwohl diese Notstandsgesetze massive Eingriffe in elementare Grundrechte erlauben.
Absolut ja, wobei es eher nicht durchdringend ist. Also da sind die Proteste etwas breiter. Am 30. Januar demonstrierten über 10.000 Menschen in Paris gegen die Notstandsgesetze. An diesem Samstag, am 12. März, findet eine weitere Demonstration statt. Es gab zahlreiche Veranstaltungen, die auch gut besucht bis überlaufen sind. Also es gibt rund um die Notstandsgesetze, die ja schon einen schweren Einschnitt darstellen, gibt es sogar eine breitere Mobilisierung als zu den Migrationsthemen. Mhm. Aber es ist natürlich auch ein Gradmesser.
Gut, wie erklären Sie sich denn diese Schwäche der Linken bzw. Linksliberalen in Frankreich? Hat das was mit den Geschehnissen dort im November zu tun oder ist das etwas, was schon ein Problem ist, das es schon länger gibt?
Also natürlich hat es mit den Attentaten zu tun. Das heißt, dass die Notstandsgesetze verhängt werden konnten und dass diese Maßnahme sogar relativ populär ist, jedenfalls wenn man den Umfragen Glauben schenkt. Das hat natürlich damit zu tun mit den grauenhaften Attentaten, die tatsächlich auch grauenhaft waren. Nur, dass die Notstandsgesetze keine Antwort drauf sind, weil sie sowas nicht verhindern würden, falls sowas nochmal vorbereitet würde. Aber das ist sozusagen der konjunkturelle Faktor, das aktuelle Geschehen. Dazu kommen aber strukturelle, also längerfristige Faktoren, die darin bestehen, dass es tatsächlich eine Schwäche der Linken gibt. Einmal dadurch, dass die Sozialdemokratie, die in Frankreich formal zur Linken gezählt wird, an der Regierung ist, deren Regierungsbilanz dafür sorgt, dass einfach viele Leute sagen, was wollt ihr noch mit der Linken, da werden wir nie wieder vertrauen. Das war in den 80er Jahren bzw. in den 90ern schon so unter François Mitterrand, das hat sich aber drastisch verschärft mit der Regierungsbilanz von François Hollande, die ja mit linken Inhalten nichts, aber auch gar nichts zu tun hat.
Wer sind denn jetzt die Profiteure der Flüchtlingskrise, um darauf nochmal zurückzukommen, abschließend?
Ich denke, alle größeren Parteien versuchen, ihr Schäflein ins Trockene zu bringen. Die Sozialdemokratie, indem sie sich eben an das, was sie als Recht nach rechts tendierendes Massenklima auffasst, indem sie das aufzugreifen versucht. Sie glauben zumindest, dass sie sich dadurch populär machen, was aber nicht passiert, weil die Sozialdemokratie vor allem an sozialen und wirtschaftspolitischen Vorstellungen gemessen wird. Der Front National, der ja dadurch sich bestätigt fühlt, in dem, was er immer sagte, und die konservative Rechte versucht irgendwie sich als Kind in der Mitte zwischen beiden zu halten, wird aber auf Dauer zerrieben zwischen diesen beiden Faktoren. Also ich glaube, dass es der extremen Rechten weiteren Aufschwung verschafft, Ein Teil der Konservativen radikalisiert sich und nähert sich an ihn an. Das klingt nicht gut. Ich meine, die Wahlen im Frühjahr 2017 werden ein Gradmesser sein, wo sich das ablesen lässt, aber die Prognosen sind nicht gut. Also die wahrscheinlichere Prognose im Moment ist, dass der zweite Wahlgang, die Stichwahl zwischen Konservativen und Rechtsextremen, ausgetragen wird. Wobei, man wird es sehen, das sind noch 14 Monate.
In Frankreich müssen unzählige Flüchtlinge in illegalen Camps leben. Die Regierung unternimmt nur wenig, um die Lage zu ändern. Über die Flüchtlingskrise und die politische Situation in unserem Nachbarland habe ich mit Bernard Schmidt, der als Autor und Jurist in Paris arbeitet, gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte schön, wiederhören. Tschüss.
Tschüss.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.